Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Doppelt hält besser. Und wir sind heute mit zwei Gästen da und alles von mir, also der beste Teil des Commander Kompass mit zwei neuen Gästen. Das ist definitiv ein tolles Geschenk für euch. Aber erstmal möchte ich vorstellen, wer meine Gäste überhaupt sind zu Double Masters. Und ich fange mal an mit der Person, die keine eigene Vorstellung braucht.
Ich glaube, er meint die.
Ach so, er meint mich. Ja, okay. Ja, die vielen Dank. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Test, wer jetzt hier eingebildeter ist von uns beiden oder so. Nee, aber dann, ich brauche natürlich keine eigene Vorstellung, weil ich schon mal im Commander Kompass war. Richtig. Das ist der Grund. Nämlich ganz zu Anfang, also die fleißigen Hörer haben mich vielleicht schon mal im Commander Kompass gehört. Ich bin der Bolle von Herumkommandiert und wir haben einen schönen YouTube-Channel, wo wir Gameplays machen, auch ab und zu ein paar diskutiert Folgen und wir streamen einmal die Woche auf Twitch.
Genau, am Mittwoch immer.
Genau, immer mittwochs. Moment.
Ja, und dann haben wir noch den Narias von Commander Unlimited, der eben noch nicht hier im Podcast war, aber wir schon 5-mal auf Twitter geteased haben und irgendwie ist es jedes Mal durchgefallen.
Ja, ich habe auch keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber ich freue mich endlich dabei zu sein. Hey! Und Grissing, Servus an alle, die zuhören.
Übrigens, wir schauten ja immer die Leute wegen unseren Apple-Podcast-Bewertungen aus. Also wir sind laut Sire Knorke-Podcast. Würdet ihr denen zustimmen?
Knorke? Ja.
Jo. Ja.
Knorke auf jeden Fall.
Kann man sagen.
Magic 1981 findet unsere Dreier-Dynamik ganz cool. Danke, dass du das schon in die Zukunft vorgesehen hast. Und außerdem bist du ein Lügner, weil du spielst seit 1981 nicht Magic. Das kann ich dir schon mal versichern. Und Shiny Sepp oder ich habe die Bewertung nicht von mir. Shiny Sepp, hey!
Shiny hat bestimmt was Schönes geschrieben. Der ist doch eher auch ein aktiver Teil der Commander, der deutschen Commander und Magic Community.
Richtig. Hat man immer wieder gelesen, also von daher, das passt schon. Ja,
der wird schon was sehr Nettes geschrieben haben, so wie ich Shiny kenne.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr auch einen Shoutout wollt, dann könnt ihr uns auf Apple Podcasts bewerten. Und jetzt, wo wir das ganze YouTube-Engagement-Zeug erstmal raus haben, heute geht's wie schön zu Double Masters eine Spiel- oder Exil-Folge. Ich wusste nicht, ob wir eine aufnehmen, aber mit einem neuen dynamischen Duo kann das vielleicht interessant werden. Wichtigerweise, es ist ein Set, das komplett aus Reprints besteht und ich würde mal kurz eine Präambel geben. Was waren so die großen Kontroversen? Erstmal so eine Generalmeinung, bevor wir überhaupt über die Einzelkarten sprechen. Und danach, wichtigerweise, jeder von uns hat eine gewisse Anzahl an Karten mitgebracht. Wir stellen die vor und geben denen ein Spiel, wenn wir sie mögen, oder ein Exil, wenn wir etwas an der Karte hassen. Wichtige ist, es kann komplett arbiträr sein. Wir können das Artwork einfach nicht mögen. Wir können eine grundlegende Angst gegenüber Hunde haben, was auch immer. Wichtig ist nur, wir stellen einfach einfach vor, was finden wir cool an dem Set und was nicht. Und dann gebe ich es gleich erstmal zu Bolle als erste Meinung.
Also grundsätzlich, glaube ich, ist der Preis von dem Set wahrscheinlich ein bisschen kontrovers. Weil die Double Master Sachen sind ja bekannt dafür, dass sie nicht ganz billig sind. Natürlich wird es dann immer damit gerechtfertigt, dass 2 Rares oder Mythics in jedem Päckchen, in jedem normalen Booster sind. Okay, fair enough, kann man sagen. Und es sind natürlich auch hochpreisige Reprints im Set. Aber ja, also das ist schon auf jeden Fall eine Hürde. Ich habe nochmal geschaut, die Collector-Booster, ein Collector-Booster, kostet zwischen 70 und 80 Euro. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Und denke, schließt auch viele aus. Aber das Schöne an dem Set ist, dass dann trotzdem insgesamt der Preis von den hochpreisigen Einzelkarten auf dem Markt einfach sinken wird. Deswegen ist auch für Leute mit schmalerem Geldbeutel vielleicht das ein oder andere Schnäppchen zu holen.
Ja, das möchte man ja voll erhoffen. Vor allem auch, weil es so coole, und wie du ja schon gesagt hast, es sind ja Reprints drinnen, fast 100% Reprint. Da muss man schon einmal dazwischen reingehen, weil die Cryptic Spires, die sind ja komplett neu. Dieses eine Land, das man nur einmal benutzen kann.
Pro Draft.
Wo man mit einem Edding schön draufmalen.
Edding draufmalen, ja.
Ah, herrlich. Schönes Kreisel drauf. Was ich aber grundsätzlich auch irgendwie cool finde. Aber, Natürlich, der Preis, brutal. Dafür, hey, für den gleichen Preis, wo du eine Draft Boosterbox kriegst, kriegst du eine Collectors Boosterbox. Das war mal ja vorher nicht so wirklich gehabt. Dafür sind halt die Collector Booster ja nur vier drinnen.
Vier Stück, ja.
Was?
Ja.
Ah, Jesus Christ.
Richtig, schmale, kleine Box. Ich will gar nicht wissen, wie klein das dann in deiner Hand alles aussieht.
Die gleiche Größe von den VIP-Boostern, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ich
glaube, ja. Ja. Machen sie das noch mit den VIP-Boostern?
Nee, ich glaube nicht mehr.
Aber ich glaube, die große andere Kontroverse war, dieses Set ist auch teilweise für Draft ausgelegt. Okay.
Und ich habe gehört, dass von den Leuten, die es schon draften durften auf Magic Online, habe ich eigentlich auch nur Gutes gehört. Traurigerweise, weil eigentlich hätte man schon Bock, das zu draften. Soll ganz cool sein im Limited. Aber es ist dann halt in Paper doch, wie gesagt, halt eine teure Angelegenheit im LGS.
Genau.
Bei uns kostet es, weiß ich nicht, glaube ich, 40, 50 Euro oder so.
40, 50 Euro Draft. Also da stellt man sich halt die Frage, ist es tatsächlich ein Set, das für Draft gemacht ist, wenn eigentlich ein Großteil an Draft interessant ist, dass die Leute das spielen können. Und dass es eben ein schöner Einstieg ist, wo man nicht so viel Geld braucht normalerweise. Weil, hey, so ein 13-Euro-Draft an FNM geht ja ganz leicht, aber einen 45-Euro-Draft und dann 8 Leute finden, die das machen,
schwierig.
Ein bisschen schwierig. Aber wenn wir schon mal bei den ganzen High-Roller und beim Money ist, dann fange ich doch gleich mal damit an, mit meinem allerersten Pick. Und zwar ist es einer der wenigen Reprints, die ich sofort gesagt habe, ja, das gehört da rein. Und es ist ein schöner Einstieg in eines meiner anderen Lieblingsformate. Es ist für CEDH und es ist die Food Chain, die Nahrungskette. Es ist ein 2 und ein grünes Enchantment. Du kannst eine Kreatur von dir ins Exil schicken und dann machst du die Höhe der Mana, die CMC, die die Kreatur gekostet hat, plus 1 als beliebiges Mana in den Mana-Pool und die können nur verwendet werden, um Kreaturenzauber zu casten. Das ist ein Combo-Piece für gewisse CEDH-Decks, die zusammen mit Squee the Immortal, welchen man aus dem Exil casten kann, infinite gehen, weil du kannst halt unendlich rotes Mana machen und dann unendlich was auch immer und da brauchst du halt eine gewisse Kreaturen-Kombo, weil ja, das Mana, das du halt infinite machst, kann halt nur für Kreaturen ausgegeben werden. Der Grund, weswegen ich sage, das ist so ein super Einstieg, ist, dass die Decks an sich viele Staples beinhalten in CEDH und an sich nicht teuer sind. Die sind wirklich extrem gute budgetspielbare Decks für in CEDH relativ billige Verhältnisse, 300 Euro. Jetzt kann man sagen, 300 Euro? Ich sag, das ist ein Double Masters Display. Für ein komplett spielbares Deck, das ihr auch ohne Proxy spielen könnt und ihr könnt euch langsam die ganzen Mana Staples zuholen und falls es euch wirklich hilft, Food Chain finde ich jetzt einfach eine super Karte.
Natürlich, 300 Euro sind 5 für ein Deck. Gebe ich dir vollkommen recht.
Du kannst doch einfach ein Double Masters Ding kaufen und ein Imperial Seal.
Boah ja, und dann ist es gleich wieder finanziert.
Also ich habe ja nicht so viele Berührungspunkte mit CEDH, muss ich sagen. Ich hatte die Ehre, beim Command Fest mit den Oops or Assault Jungs 1-2 Runden zu spielen. Aber ich finde grundsätzlich alles, was den Einstieg in das Format erleichtert. Und wenn du sagst, das ist irgendwie eine Schlüsselkarte für ein Deck, was eigentlich eher günstiger ist, dann finde ich es auf jeden Fall cool. Weil so im Casual EDH ist es jetzt nicht so eine insane Karte, Food Chain. Da wüsste ich jetzt, ich habe es noch nie gesehen tatsächlich, außerhalb von CEDH.
Ich habe es in Gyros damals gespielt, in diesen X-Hydra-Commander, ja, okay. Weil du da immer schön reinstecken kannst.
Ja, und ist ja passend beim Artwork, die Hydra eben mal drauf, ja. Die Ferus-Hydra, glaube ich, ist.
Polukranos.
Ist das Polukranos?
Also es gibt mehrere Hydren, ja, aber das ist eine Ferus-Hydra, die brutal jemanden zermetzelt.
Ja, eine Nahrungskette heute. So wie sie es gehört.
Wie sie es gehört.
Wird keine Würmer am Boden mehr als Artwork.
Der Typ wird einfach geopfert, um einen Mana mehr für eine fünfköpfige Hydra zu haben, ne?
Ja, gruesome. Aber auch richtig geil irgendwie. Also, gefällt mir. Ich meine, ich habe auch nachschauen müssen für Food Chain, für die Kombos, was es gibt, weil ich komme erst in das CEDH hinein, ein bisschen. Und da habe ich auch nicht wirklich mir sowas denken können, was ich damit machen hätte können mit dem. Weil, hey, okay, gut, ich habe unendlich viele farbige Mana für Kreaturen, aber die Kreatur muss ich mal auf der Hand haben, beziehungsweise wenn ich Commander habe. Ja, aber der Commander wird ja dann auch immer um 2 teurer, ne? Ja, schwierig. Und damit Scream? Ist eigentlich.
Und vor allem, es gibt smart. Viele Versionen von Food Chain, was ja auch cool ist. Also, man ist nicht so, oh, ich baue ein Godo-Helden-Deck und dann ist alles, alle Karten, die ich kaufe, ist nur für das eine Deck. Mhm. Nee, du kannst pivoten, du kannst neue Commander nehmen, du kannst auch eine andere Substrategie fahren. In Ukima Kasur ist zum Beispiel eine Möglichkeit, weil Ukima, wenn er stirbt, burnt er, auch wenn er ins Exil geht. Und so hast du halt schon deinen Infinite Outlet in der Command Zone.
Und ich muss sagen, das neue Artwork ist auch wirklich cool. Wir sind ja gerade schon mal drauf eingegangen. Das alte Artwork fand ich immer so ein bisschen lame, ehrlich gesagt, wo diese Würmer, oder ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar Sliver sind, also so wurmähnliche Viecher einfach aus diesem Erdhaufen kriechen, war immer so, ja, okay.
Ja. Okay, wir alle mögen Food Chain, also ein Daumen hoch, ein Spiel.
Würde ich sagen, voll. Ja, auf jeden Fall.
Ja, bin ja dabei.
Und bei was bist du noch dabei? Was darfst du machen? Oder was hast du?
Oh ja, ganz was Einfaches irgendwie. Aber gut, wenn man es aufmacht, möchte man es eigentlich nicht wirklich sehen. Aber es ist doch irgendwie ein Klassiker für mich, weil es für mich recht viel Nostalgie dabei hat. Und das ist die Figure of Destiny. Das ist ein 1-1er Kifkin für ein Boros-Hybrid, also entweder rot oder weiß. Ja, und was macht das, Trail? Es wird immer größer und größer und größer. Weil als Fähigkeit kannst du ein Boros-Hybrid mit reinstecken und dann wird aus diesem Kifkin ein Kifkin-Spirit mit Power und Toughness 2-2. Und dann für 3-mal Boros-Hybrid wird es ein 4-4er Spirit-Krieger. Und dann für, warte, das muss ich nochmal nachholen, 2-4-6 Boros-Hybriden, was eigentlich auch schon irgendwie ein bisschen insane ist, wird es ein 8-8er Avatar Flying First Strike. Es ist so ein komischer Karten, der so viel Wind-Up braucht, dass es überhaupt anfängt zum Laufen. Aber es ist schon irgendwie lustig. Dumm, aber lustig irgendwie.
Magst du ja bloß die Kithkin voll.
11 Mana, wenn ich mich nicht verzählt habe, brauchst du für den ganzen Spaß, bis du den 8-8er Flying First Strike Avatar hast. Ist eine Menge Mana. Ja, ist eine Menge Mana, aber du hast immer was zu tun, auf jeden Fall.
Ein Mana-Sync, perfekt.
Ja. Und was ich aber bei dem ganz gut finde, eben jetzt, der ist ja so vielleicht, kann man sagen, ein bisschen angelehnt an diese Level-Up-Karten, dass du die Level-Up-Karten, da finde ich immer ein bisschen ätzend, dass du die nur Sorcery Speed aktivieren kannst. Und hier kannst du zumindest noch irgendwie am End of Term, bevor du drankommst, kannst du irgendwie noch 3 Mana reinballern. Oder vielleicht sogar 6, wenn du noch gar nichts zu tun hast.
Ja. Der Grund, weswegen ich die Karte auch mag, hat aber eigentlich gar nichts mit der Karte selbst zu tun, weil normalerweise würde ich sagen, was macht die Karte hier, bla bla bla, ist ein Exil, weil ich kann es wirklich nicht, heutzutage ist es halt auch nicht mal mehr ein Cube so gut, es sei denn, macht es sehr, sehr spezifischen, aber es ist halt einfach ein Teil Magic-Geschichte. Und die Kithkin-Kontroverse, die wäre was definitiv, wenn man denn wirkliches Magic the Gathering Dramaserie machen würde, dann wäre die Kithkin-Kontroverse damals wahrscheinlich eine eigene Folge gewesen, weil für jeden, der es nicht weiß, während Lorwyn damals gab es einen GP, auf den, und Figure of Destiny war ja eine wichtige Karte in Standard zu dem Format, aber die Promokarten, die halt jeder hatte, weil das war ja die Biobox-Promo damals oder so, die war halt so verbogen, dass sie dann gesagt haben, nein, diese Art wird auf den Turnier gebannt und alle waren schon auf dem Turnier. Und auf einmal mussten sie alle suchen, die normale Version zu haben, damit sie ihr Deck, das sie quasi schon eingereicht haben, spielen konnten, weil auf einmal war halt die ganze Version illegal.
Das Spiel. Boah, das ist bitter sondergleichen.
Ja, aber das ist halt so eine richtige, wenn man ein Magic-Drama machen würde, wäre das definitiv eine Folge.
Frage ist, wie viel Zeit die Leute dann noch hatten, die Versionen aufzutreiben, die Standardversion, ob dann die komplett sold out waren.
Ja,
ob da noch genug Zeit dazwischen war. Ich finde auch, das Artwork ist auch richtig crazy. Die haben irgendwie versucht, oder der Artist hat irgendwie versucht, jede Version von dem Kiskin da irgendwie drauf zu packen und es ist so relativ wild geworden. Dann irgendwie, erst hat er so ein kleines Schwert in der Hand, dann hat er irgendwie so ein riesiges Schwert rechts dran, dann im Hintergrund ist er irgendwie nochmal als so Spirit-mäßiges Ding und dann du weißt gar nicht mehr, was oben abgeht.
Boah, ja. Es ist herrlich. Es ist so cool.
Ich glaube. Also rein aus den Faktoren kriegt es dann
ein Spiel. Ich glaube auch, ich würde auch ein Spiel geben, einfach weil es. Ich glaube, da freut sich jeder, wenn man die Karte spielt.
So, Wolle, haben wir dann deine erste
Karte? Genau, meine erste Karte. Ich mache wieder bei Grün weiter. Das wäre nämlich auch ein wunderbarer Reprint, wie ich finde. Green Sun Zenith, ein Sorcery, ein grünes und X. Und du darfst deine Library für eine grüne Kreatur durchsuchen mit Mana Value X oder weniger. Und sie ins Spiel bringen und danach wird Green Sun Zenith wieder in dein Deck geschaffelt, wie bei all den Zenith-Karten. Und ich mag die eigentlich ganz gern, also ich mag die sogar sehr gern in Decks, die halt hauptsächlich grün sind. Klar, du hast halt hier die Einschränkung, dass du nur eine grüne Kreatur nehmen kannst. Okay, ja, mein Gott, passt schon. Aber was ich im Gegensatz zu den ähnlichen Karten, würde ich jetzt sagen, sind Court of Calling und vielleicht Finale of Devastation, halt cool finde, dass Green Sun Zenith halt in jeder Phase des Spiels immer eine gute Karte ist. Du hast halt hier den kleinen Trick mit Dryad Arbor, dass du Turn 1 sozusagen für ein grünes Mana Green Sun Zenith für x gleich 0 spielen kannst, dann kannst du dich sozusagen direkt Turn 1 mit Dryad Arbor für 1 rampen, weil es ja eine sozusagen die Landkreatur ist, die 0 Mana kostet. Die kannst du zwar nicht benutzen, weil sie Einsatzverzögerung hat, aber trotzdem hast du Turn 1 für ein Mana 2 Länder im Spiel und die Karte mischt sich wieder in die Bibliothek. Und natürlich später auch super gut, weil es kostet halt nur ein Mana mehr als die Kreatur, die du suchst. Ich finde, das ist eine deutlich coolere Karte auf der Starthand, wie jetzt, wenn du Court of Calling auf der Starthand hast, die bringt dir erstmal in den ersten paar Zügen nicht so viel. Klar kannst du dann convoken und so, aber ja, ich finde einfach, Green Sun Zenith ist einfach in jeder Phase des Spiels eine schöne Karte, oder? Was meint ihr, Freddy?
Ich habe eine problematische Beziehung mit Green Sun Zenith aus dem Grund, weil du hast das Kleine gesagt, ja, sie schaffelt sich zurück. Ich habe schon sehr oft Spiele verloren in Control-Matches, wo die Leute einfach immer wieder Green Sun Zenith zurückschaffeln, weil ein Board-Stall besteht und dann decken sich die zwei Gegner. Oder ich werde gedeckt, weil ja, manche Control-Decks in Drafts haben halt nur 3 Finisher oder so drin und wenn die beantwortet werden, dann auf the Deck out und mit Green Suns ist das unmöglich. Ich habe schon mehrere Spiele aufgrund von in dieser Karte so in diversen Cubes verloren und ich finde, es ist eine Karte, die in den meisten Fällen, weil es ein wiederholbarer Tutor ist, finde ich die in Casual gar nicht so cool. Aus dem Grund, weil oft macht sie Decks sehr linear, zum Beispiel. Ich sag so, ich spiele den Green Sun Zenith, hol mir was, sie mischt sich ins Deck zurück und ich bin Simic. Das heißt, ich habe einen Spellseeker im Deck. Welche Karte suche ich mir? Ich hole mir den Green Sun Zenith, der mir dann wieder eine Karte sucht. Und dieses ganze Shuffeln und Tutoren, was eben dadurch passiert, dass der sich immer wieder reinmischt, habe ich schon sehr oft gehabt, dass das Spiele extrem verlangsamt, auch wenn es eine sehr starke Karte ist. Und deswegen gebe ich ihr so einen softes Exil, nicht weil die Karte nicht gut ist, weil die Karte ist super stark, aber eher weil ich glaube, das ist eine der wenigen Karten, die aktiv nettes Spiel verlangsamen im Sinn von was passiert jetzt im Spiel, sondern im physischen, reellen Zeitraum es mischen, alles dahinter kann das verzögern.
Verstehe. Das heißt, du phased sie out sozusagen. Softes Exil.
Genau.
ja, den Punkt sehe ich ein, ja, stimmt. Vor allem, weil du wahrscheinlich im grünen Deck sowieso schon relativ viel fetchst und rampst und so und dann shuffelst du eh schon die ganze Zeit und dann shuffelst du auch noch damit. Ja, das sehe ich. Aber bringt mich nicht davon ab, ein Spiel zu geben.
Bin ich voll auf der gleichen Seite, weil halt, es ist zwar nicht immer perfekt on curve, was du halt brauchst, aber wurscht, zu welchem Zeitpunkt. Das ist eine coole Karten. Grundsätzlich alle Zeniths gefallen mir voll. Muss ich auch sagen, so Green Sun Zeniths.
Was macht der Rote?
Macht der nicht schon?
Der Rote ist nicht so bekannt, ne?
Na? Nee, ich weiß, White, der Blaue zieht, der Weiße macht Katzen?
Also ich habe den Roten mal kurz aufgerufen. Der macht einfach nur x Schaden. Und wenn eine Kreatur dadurch zerstört wird, wird sie geexalt. Und dann schaffelt er sich halt auch wieder. Er ist ein bisschen unspektakulär.
Also entweder zur Kreatur oder zum Spieler. Also vielleicht.
Oder Spieler, ja, okay. Spieler oder Kreatur. Und Kreatur wird dann im
richtig viable, macht es dadurch. Ja, vielleicht.
Black ist der Board Vibe. Erinnern wir uns mal an die Zeiten, wo Rot immer der schlechteste im Cycle war.
Ah, so. Good times. Good times.
Und jetzt, halt, wenn wir schon in der Vergangenheit sind, gehen wir mal zu einem Zeitpunkt, wo Blau oftmals das schlechteste im Cycle war. Und eine Karte, die ich nicht unterstützen kann, in diesem Set zu sein, auch wenn sie kompletten Nischenplay manchmal sieht. Es ist eine Karte, die damals extrem gehypt wurde, die Commands, und hat es gesagt, es ist der neue Mega-Staple in EDH. Es ist eine der verrücktesten Karten, die geprintet worden sind. 35 Euro im Pre-Release. As foretold. Das ist die verrückteste Aether Vial 2.0. Wie konnten sie das printen? Was macht diese Karte? Es ist 2 und ein Blau. Und während deines Upkeeps legst du einen Timecounter auf As Foretold. Und einmal pro Runde darfst du 0 zahlen, statt die Mana-Kosten einer Karte, die die CMC X oder weniger hat, wo X die Anzahl der Zeitmarken auf As Foretold sind. Also kannst du irgendeinen Zauber davon casten, einmal pro Runde umsonst. Ist doch ein wahnsinnig guter Effekt. Wann ist die Karte jemals über 3 Runden gekommen und hat sich selbst bezahlt?
Also, pass auf, Freddy, ich kenne einen Fall. Ich habe schon 1-2 Spiele gehabt, wo die Karte relativ gut performt hat. Nicht auf meiner Seite, sondern auf Seite meines Gegners. Es war nämlich, glaube ich, sogar Benze mit Atraxa. Mit Atraxa, wenn du viel proliferaten kannst, da fand ich es schon ein bisschen scary, wenn dann innerhalb von 2 Runden 4 Counter drauf sind oder vielleicht sogar 5, wenn du es nochmal schaffst. Das ist ein Fall, wo ich sage, okay, da ist es vielleicht viable und muss beantwortet werden.
Ja, aber 35 Euro viable?
Nee. 35 Euro viable nicht. Aber jetzt ist sie ja wahrscheinlich wieder preiswert, oder?
Ja, ganze 6 Euro. Oder 4, na 4, 6 Dollar.
Oh ja, also dann kann man es doch überlegen, wenn man ein bisschen.
Für deine Mythic in diesem Double Master Set, wo du 15 Euro
pro Pack zahlen kannst. Ja, da gibt es den einen oder anderen Mythic Pick, der finanziell ein bisschen bitterer enden kann.
Boah, ja. Oder generell Rares, also es sind ein paar Trash Rares dabei, aber trotzdem. Aber es war toll, das haben wir auch schon gedacht, habe ich auch zufälligerweise beim Pre-Release aufgemacht von Ammocat. Hey, das ist eigentlich eine coole Karte, weil sie sich grundsätzlich recht cool liest, aber wenn du danach denkst...
Aether Vial so stark.
Ja, genau. Aber wenn du danach denkst, hey, das dauert eigentlich voll mal in Commander, wenn da mal eine Runde vorbei ist, ist da ein Counter drauf, wenn du nichts machen kannst. Außer du hast natürlich Counterverdoppler. Das sei außen vorgestellt. So wie ein paar Tracks, ein Proliferate und so. Aber sonst macht es auch relativ wenig.
Das Bittere ist, es macht halt erstmal gar nichts. Wenn es zumindest mit einem Counter reinkommen würde oder so, dann könntest du, findest du schon mal irgendwas anfangen damit. Aber dadurch, dass es ja wirklich erst im Upkeep triggert, dann macht es erstmal wieder gar nichts für einen.
Ich meine, ich glaube, es wird ja in Modern verwendet, um diese Ancestral Recall, diese 0-CMC-Dinger rein zu cheaten, ne? Die du nicht casten kannst normalerweise. Aber dann hast du also die Sache, du hast eine relativ schlechte Karte, die andere Karten, die ohne die eine auch relativ schlecht sind, enabled. Und dann hast du halt, willkommen zu Deckbau 101. Spiel nicht unbedingt so viele schlechte Karten.
Jo. Aber du spielst dann auch eher mehr so Richtung Cascade nachher, dass du so eine cheaten kannst, da die Gratis-Zauber in dem Fall.
Nee. Ja, aber willst du das dann hinten von Cascade oder möchtest du lieber, dass das einfach gutes Spell ist?
Ja, eigentlich schon.
Also ich kann mich auf ein Exil einigen. Da finde ich jeder Karte ein Spiel geben. Ich kann mich hier einigen, dass es ein Exil ist für mich.
Du musst dir nicht einigen, du kannst auch alles im Spiel geben. Wie gesagt, komplett subjektiv, Baby. Aber von mir kriegt es ein Exil.
Ja. Spiel im Trash-Pile, aber sonst eher mehr Exil.
Herr Major Tom.
Jawohl. Oder auch kurz Tom reicht auch. Naja, wenn wir schon dabei sind, so overgehypte Karten, und das ist auch so eine Karte, die genau für mich in die richtige Kategorie hineinfällt, overgehypt. Das sind eben die Shadowborn Apostles. Ich meine, ja, die sind ja recht nett. Ich finde sie aber trotzdem nicht gut. Ich meine, Shadowborn Apostle, für ein schwarzes Mana kriegst du einen 1-1er Human Cleric. Und du kannst so viele Shadowborn Apostle, wie du möchtest, in deinem Deck hinein tun. Das heißt, du kannst nur einen Sumpf drinnen haben und den Rest mit 98 Shadowborn Apostle drinnen haben. Ist definitiv kein gutes Deck. Aber was macht es sonst noch? Warum brauche ich denn so viele drinnen? Also, ne, nicht 8-1, aber halt, ne? Für ein schwarzes und 6 von denen opfern, dann kannst du deine Bibliothek noch einen Dämon durchsuchen und sie direkt ins Spielfeld bringen. Ich weiß nicht. Kenne ich da die falschen Dämonen dafür? Vielleicht? Den man rausschicken
kann? Wirst du was anderes suchen außer Razaket, der dir dann die eigentlichen guten Karten sucht?
Ja, aber da waren wir wieder bei dem gleichen Beispiel. Warum spiele ich dann nicht gleich gute Karten?
Yay!
Ich meine, ja, natürlich, die Combo gibt's ja mit dem Edgewalker. Und wie hat da eine schwarz-weiße Gottkasen von Terros?
Atreus.
Ja. Diese Combo gibt's.
God of Passage.
Wenn eine Kreatur von dir stirbt, kannst du einen anderen Gegner dazu zwingen oder bringen, dass er 3 Leben zahlt und dann kriegst du wieder zurück. Und der Edgewalker macht dir halt deine Kleriker um ein weißes oder ein schwarzes billiger und dann spürst du es immer gratis aus und suchst da dann deine ganzen Dämonen aus, die du drinnen hast. Ich weiß nicht.
Ich glaube, die ist ja damals durch die eine Game Nights-Folge so ein bisschen gespiked. Die wurde ja irgendwie da wurde das Deck ja gespielt, das Atreus Shadowborn Apostle Deck. Und ab dem Punkt sind die so richtig gespiked, die Karten, weil jeder Bock drauf bekommen hat. Aber ich glaube, es gibt gar nicht so viele Decks, wo die so cool sind. Wahrscheinlich ist es eins der wenigen, was ich mir vorstellen kann, wo das wirklich irgendwie was macht. Mhm. Und ja, also es klingt schon interessant so, aber ist bestimmt auch ein nötiger Reprint. Irgendwie für eine Common, dann, wo du, von der du 40, dafür 30, 40 Stück brauchst, dann jedes Mal 2-3 Euro zu bezahlen, ist halt schon hart. Aber muss ich überlegen, ob das überhaupt ein spaßiges Deck ist auf Dauer.
Ich meine, die Sache ist, es muss ja nicht unbedingt ein spaßiges Deck auf Dauer sein. Es kann ja bloß manchmal Spaß machen. Und ich glaube, das ist auch was, wo ich gar nicht so sauer bin, dass der Shadowborn Apostles Reprint da ist. Die Problemkarte an dem ganzen Ding ist eher der Thrumming Stone, der auch reprintet worden ist. Und ich nehme es gleich vorweg, der ist direkt ein Exil, weil das ist, was diese Wannabe-Combo eigentlich ermöglicht. Von, oh, ich spiele eins und Thrumming Stone ist ein Artefakt für irgendwas Mana. Egal, du hast eh genug, weil du zu spät spielst. Und danach wenn du eine Kreatur ins Spielfeld kommt von dir, hat sie Ripple 4. Was heißt, du schaust dir die obersten 4 Karten an. Wenn eine Karte mit den gleichen Namen drin ist, darfst du sie umsonst spielen und dann wieder rippeln. Und wenn du halt 28 der gleichen Karte spielst, spielst du halt dein ganzes Deck aus mit den Karten und suchst dir dann deine Dämonen-Kombo zusammen. Mein Problem, wie gesagt, ich finde, Shadowmon Apostles können schon cool gebaut werden, aber dieses Pseudo-Zeug mit Thrumming Stone gefällt mir einfach überhaupt nicht. Aber es ist groß, ich gebe es dir trotzdem ins Spiel, weil ich kann wenigstens noch sehen, wie jemand, der Deckbau-savvy ist, damit vielleicht was Cooles zusammenwerfen kann. Ich verstehe den Sinn hinter Shadowborn Apostles nicht mehr, wenn es Strength Approach gibt, was viel flexibler ist als so eine Red-Kolonie-Karte. Und interessanter, man kann den in Game-Nets wieder auf Florian bauen mit diesem Damage, wo man dann Karten nachziehen kann. Mhm. Ein Kumpel von mir hat einen Cody-Deck damit gebaut, um dann trotzdem die Permanenten rauscheaten zu können, auch wenn man nur Zauber hat. Ich habe sie mit Ward the Raid Mother schon gesehen. Also ich habe schon Haufen verschiedene Versionen mit der einen gesehen, aber tatsächlich mit den Shadowborn Apostles auch plus den Atreus. Also Shadowborn Apostles bekommt von mir ein Spiel aus Potenzial und Thrumming Stone kommt halt in den Müll.
Ich möchte auch noch mal was zu Thrumming Stone sagen, weil ich weiß, was du meinst, Freddy, aber ich finde die Karte eigentlich ganz lustig. Ich möchte das nicht in jedem Commander-Spiel sehen, aber ich habe auch so ein Red Colony Deck mal gebaut. Und ja, das hat so das Problem, was jedes dieser Decks hat, die halt 30 Karten von einer haben. Es ist halt nicht sehr abwechslungsreich zu spielen. Die Spiele verlaufen halt alle relativ ähnlich. Aber ich finde es schon geil, wenn die Thrumming Stone-Sache einmal passiert. Das ist schon sehr lustig und, und sehenswert. Also, wie gesagt, diese Decks sind eh, wie du auch schon meintest, sind keine Decks, die du jetzt jeden Abend oder bei jeder Commander Night aus der Deckbox holst, sondern die spielt man halt irgendwie ab und zu. Das Red Crony Deck, das spiele ich, keine Ahnung, vielleicht zweimal im Jahr, weil es halt mich dann sofort wieder langweilt oder so. Aber ich muss sagen, ich finde Thrumming Stone schon ganz lustig und das ist halt eine nischige Karte. Und man muss halt aufpassen, also klar, wenn jemand so ein Deck spielt oder Persistent Petitioner oder so, es gibt halt nur diese 5 Karten, ne, von denen die diesen Text haben, dass du beliebig viele drin haben kannst. Da muss man schon ein Auge offen halten, dass die Leute den Thrumming Stone direkt zerstören. Aber wenn es passiert, finde ich es schon sehr lustig. Also es ist halt wirklich, es ist einfach nur lustig. Und dann mit Red Colony hast du ja nicht mal gewonnen, wenn es passiert. Mit Persistent Petition hast du ja wahrscheinlich sogar gewonnen. Und mit Shadowborn Apostel weiß ich nicht, aber mit Red Colony musst du ja nochmal einen Turn-Cycle überleben, bevor die Ratten angreifen können, wenn du nicht zufällig irgendeinen Haste-Enabler hast.
Also kann ich grundsätzlich so sagen, ich gebe Shadowborn Apostles, ich gebe ein Spiel, ihr zwei einen Exil. Und Thrumming Stone, Tom und ich geben ein Exil und Ben.
Genau,
so machen wir es. Und ein Spiel, yay.
So machen wir es. So machen wir es.
The Bolle. Yo.
Gut, das hat ja gut zusammengepasst. Dann mache ich auch mal weiter mit einer Karte, wo ich mich nicht so sehr darüber gefreut habe, die wiederzusehen. Nämlich der gute alte Grand Arbiter Augustin IV. Da habe ich mich gefragt, braucht die Welt mehr Kopien von diesem Commander? Ich weiß nicht. Also es ist halt so der Classic Stacks Commander, den man sich vorstellen kann in Azorius. Ich lese nochmal vor für die Leute, die noch nicht das Vergnügen hatten, dagegen zu spielen. Ist eine Azorius-Karte, ein weißes, ein blaues und 2 farblose, 2 Dreier, die einfach mal sagt, weiße Spells, die du castest, kosten 1 weniger, blaue Spells, die du castest, kosten 1 weniger und alle Spells, die deine Gegner casten, kosten 1 mehr. Ja, also ich finde einfach, das fördert halt einfach Gameplay, was mir jetzt nicht so viel Spaß macht. Ich finde, ich kann mich ab und zu so einer Stacksy-Runde hinreißen lassen. Das passt schon. Das ist ja dann auch mal irgendwie abwechslungsreiches Gameplay, sich durch dieses Stacks-Labyrinth irgendwie da durchzuwurschteln als Gruppe. Aber ich würde mich jetzt zum Beispiel niemals mit dem Commander an einen fremden Commander-Tisch setzen. Und ja, hey Leute, hallo, ich bin hier. Bolle, lass mal eine Runde Commander zocken. Hier ist mein Grand Arbiter Augustin-Deck. Viel Spaß.
Ist auch eine harte Ansage, mal zu einer wildfremden Partie hinkommen und sagen, passt, jetzt habe ich Lust. Ihr habt keinen Spaß mehr.
Ich stelle hier eine Gegenfrage. Du sagst, braucht die Welt noch mehr? Ich sag, spielt die Welt noch mehr? Haben nicht die Grand Arbiter Augustin-Spieler nicht eigentlich schon ihren Grand Arbiter Augustin?
Vermutlich schon, ja.
Genau, weil die Leute, die ihn mögen. Für eine lange Zeit hätte ich gesagt, naja, so schlimm ist es nicht. Es macht halt mit der Curve was. Ihr kriegt von mir wahrscheinlich noch ein Spiel, weil, gut, man möchte es zwar nicht immer, aber manchmal können solche Stacks-Puzzle schon ganz cool sein. Und dann ist Wizards da und sagt, ja, jetzt printen wir 10.000 Klone, die Legendaries verdoppeln können. Viel Spaß! Und ab dem Zeitpunkt muss ich wieder sagen, so cool, er wäre fast ein okay Choice gewesen und dann macht ihr sowas, Wizards, danke.
Ist schon fast fair sozusagen, gell?
Ja, nee, der darf nicht fair bleiben. Mehrere Sakashimas und Spark Doubles und.
Grauenhaft. Boah, das klingt echt furchtbar. Wer würde denn sowas schon bauen?
Also, wie viele Grand Arbiter hast du?
Keine.
Wie viele Kopien hast du in deinem Deck?
Eine. Also der Thrumming Stone wird nicht zuschlagen.
Ja, perfekt. Aber was vielleicht zuschlagen würde, wäre, was natürlich zuschlagen wird, ist gar keine Commander-Karte, weil ich liebe auch meine anderen Formate, Pauper. Und da kommt ein großer, großer Boy oder eine große, große Girl nach Pauper. Und das ist der Monastery Swift Spear. Für jeden, der das Monastery Swift Spear nicht kennt. Hallo, wir spielen Magic the Gathering. Die Karte ist der rote One-Drop seit Jahren. Es ist eine 1-2 Haste mit Prowess. Also jedes Mal, wenn man einen Non-Creature Spell castet, bekommt sie +1/+1 bis zum Ende der Runde. Und die Karte ist nix für EDH, aber scheiß mir mal für eine Sekunde drauf. Das ist die erlaubt so viele coole Dinge in verschiedenen Formaten. Diesen Staple in Legacy Burn, Legacy Aggro Decks, Modern Aggro Decks, überall. Und jetzt hat, wurde sie gedownshiftet zu kommen und jetzt gibt's Pauper Aggro damit. Und Prowess ist auch, kann auch sehr stark sein, sogar im Pauper Commander. Ich liebe einfach diese Karte und kann nicht viel mehr dazu sagen, weil das ist was, wo Monastery Swift Spear wird wahrscheinlich bis zum Ende der Tage in Magic 1 auf die Fresse geben. Und dass manche Legacy-Decks den über Ragavan runnen, ist halt einfach bloß Herz.
Schön. Schön gesagt.
Also ich kann mich auch nur anschließen. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, über den Downshift. Ich hatte tatsächlich auch mal ein Modern-Deck mit dem, mit hier Killfiend und Thing in the Eyes und so vor ein paar Jahren. Also hat mich sehr gefreut, dass ich mein Playset schon am Start hatte und habe direkt tatsächlich letzte Woche ein Rakdos-Deck damit gebaut in Pauper. Und ja, freue mich auch, das auszuprobieren. Also ich bin gespannt, ob das jetzt, ob jetzt Pauper total auf Aggro geskewt wird, ob das jetzt komplett Format-Warping ist, ob man den in einem halben Jahr wieder bannen muss, weil er so krass, weil es so ein krasser Downshift ist. Aber erstmal bleibe ich optimistisch und freue mich drauf.
Oh ja. Ich komme ja auch nur anschließen. Ich liebe es. Ich liebe diese Karte. So einfach gestaltet, wie sie ja ist. Und vergesst nicht, ein Monastery Swift Spear. Schlag nicht allein zu, weil da kommt mindestens noch ein Lightning Bolt hinten noch. Direkt zum Face Damage. Und das ist doch auch was Schönes. Ich meine, Monorot Aggro ist ja was recht was Einfaches. Und das spricht mich absolut an. Einfach Kreaturen seitwärts dran, angreifen, geht schon. Face Damage, let's go. Darum hasse ich auch Live Game Decks. Weil die haben auf einmal viel mehr Leben und die leben länger. Was soll das? Meine Mathematik im Kopf ist einfach hin.
Was findet ihr eigentlich von den ganzen Downshifts? Es waren ja, glaube ich, irgendwie 28 oder so. Und ganz ehrliche Frage, gerade gibt es wieder viele Leute, die in Pauper Commander auch interessiert sind deswegen. Also quasi, weil es ja trotzdem eine große Änderung war. Und das ist auch was man jetzt vor kurzem ein bisschen in der Twitter-Sphäre mitbekommen. Seid ihr da auch generell an Pauper ein bisschen interessiert jetzt? Oder hat es euer Interesse wieder geweckt?
Also an Pauper bin ich jetzt tatsächlich erst seit kurzem auch wieder interessiert. Da macht hier Tasty MTG ja auch, versucht es ein bisschen zu pushen und macht ab und zu mal irgendwie Pauper-Abende auf Spelltable. Und es macht halt schon Spaß. Also vor allem halt jetzt in Angesicht dessen, dass die Sachen so teuer sind, dass das Set so teuer ist, ist halt auch schön, ein Format zu haben, wo du einfach mal für 20, 30 Euro ein Deck zusammenwerfen kannst, was trotzdem kompetitiv ist und jetzt kein irgendwie Kitchen-Table-Ding ist, sondern wirklich nah an der Meta, am Meta-Deck ist. Ja, habe ich definitiv Interesse und ich würde mich freuen, wenn das auch wächst. Also Pauper Commander habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt, aber jetzt so normales Constructed Pauper definitiv Bock drauf und auch Bock, dass das wächst.
Ja, ich muss auch wieder mal mein Junt Madness Deck auspacken, was ich einfach so zusammengewürfelt habe. Von damals noch als, ich glaube, Ultimate Masters ist da raus gewesen und da habe ich gedacht, hey cool, Madness ist eine coole Fähigkeit. Oh, das ist in den Junt-Farben drinnen. Ja, let's go.
Go. Oh, so, deine nächste Karte.
Ach, von wem?
Wer ist dran?
Ja. Tom. Ich,
Tom ist dran, okay.
Ja, genau. Oh ja, ganz was Herziges, was mir, also nicht die Karte selbst, sondern den Token, den die Karte generiert, einfach so herzig finde. Und das ist Vasitora, die Nekoro Queen. Ja, schwierig. Zwar schwarz, rot, grün, und da wartet man wieder bei Chant, gell? Für einen Katzendrachen mit Fliegend und Trampel, 5-4er. Und wenn sie ein Spieler direkt Schaden macht, muss der eine Kreatur opfern. Ist aber noch nicht so cool, weil wenn er das nicht kann, dann kriegst du einen 3-3er schwarz-rot-grünen Katzendrachen, der fliegen kann. Und hab's echt den Token einmal angeschaut. Es ist doch das Herzigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich meine, ich bin ein Hundetyp, aber ich mag kotzen und ich stehe auf Fledermäuse und ha, ist das cool? Es ist so herzig. Das Einzige, was noch ähnlich herzig ist, das ist der Katzendino aus Ikoria. Wie heißt sie? Die Gavi? Macht das die Gavi?
Ich glaube schon, ja.
Ja, aber es gibt ja auch eine meiner Lieblingsartworks, dieses Mardu Offspring, wo die kleine Katze da raus.
Ah, ja. Ja. Das ist doch, ist es nicht sogar die? Die sieht ein bisschen anders aus, ne?
Genau, Artwork ist auf jeden Fall super für die. Ist der als Rare drin oder als Mythic?
Als Rare.
Okay, weil das ist nämlich was, wo ich noch kurz drauf kommen wollte, weil sehr viele Commander, random Commander-Karten und Commander, die halt einen Fünfer kosten, waren weiter als Mythics drin. Sei es jetzt halt der 100-mal geprintete Anima oder Mythics of the Ismagus und Aminatu und so Zeug, das halt einfach sehr komisch ist aus Commander-Sets, weil die halt tatsächlich nicht woanders wirklich Play sehen und nicht wirklich teuer sind, weil sie auch nicht super populär sind. Aber selbst wenn man sagen könnte, ja, WotC schaut nicht auf dem sekundären Markt. Es ist, aber WotC kann immer noch schauen, was populär ist, und so super waren die jetzt halt auch nicht, was das angeht.
Ja. Vor allem ist es grundsätzlich spannend, dass solche eben in einem auch teilweise für Draft ausgelegten Set drinnen sein sollte.
Hellkite Overlord?
Vielleicht sind sie das, vielleicht ist so ein Mythics deswegen Mythic, wegen dem Draft-Set, dass du halt, dass der nicht so oft vorkommt, aber klar, ist natürlich value-mäßig trotzdem Quatsch.
Ja, aber nicht plus value-mäßig. Wie gesagt, die Leute, die den spielen wollen, haben ihn wahrscheinlich schon. Das ist ja das Problem. Das ist ja das gleiche mit Grand Orbiter. Was der sieht halt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Play, auch im eigentlichen Draft-Format.
Ja, schwierig. Ich bin auch skeptisch, dass die so viel Commander-Karten drin haben, tatsächlich. Obwohl ich natürlich hauptsächlich Commander-Spieler bin, ist so ein Set würde mich dann trotzdem irgendwie fast mehr interessieren, wenn mehr tatsächlich Constructed oder Modern-Karten reprintet werden würden, als jetzt irgendwelche random Commander von vor 3 Jahren oder so.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach auch, weil als Commander-Spieler haben wir halt eh so die große Auswahl, während die Pools halt in anderen kleinen ist. Und man könnte eben als Commander-Spieler, wenn man sich sagt, okay, jetzt sind hier noch ein paar andere Staples drin, sagen wir mal für Modern Zombies wären auch, was ist denn noch, Tithe Sculler und solche kleinen Dinge dabei. Und dann kann man halt schon sagen, oh, da ist halt noch dieses coole Zeug für mein anderes Deck da. Und oh, ich habe schon Modern Zombies halb zusammengebaut, ich brauche halt bloß noch ein paar Länder. Dann bin ich vielleicht auch als Commander-Spieler mehr dazu verlockt, auch mal was anderes da auszuprobieren, das stärkere 1 gegen 1 Format, als cool, es ist ein weiteres Arsenal, das ich halt nur in meinem Format verwenden kann, aber ich habe eh schon so viele in diesem Arsenal, dass ich halt nicht mehr brauche. Ich meine, Vastiora bekommt trotzdem ein Spiel von mir, weil sie ist halt ein Fan, weil sie ist ein Fan-Favorite im Gegensatz zu Aminatu.
Von mir auch, obwohl ich nicht so ein großer Fan bin von der Karte, aber wenn man sich den Token anguckt, dann kann man ja nicht anders.
Ja.
Dann kann man nicht anders. Ich habe noch eine Karte, die ganz gut zu der Diskussion dazu passt, weil ich finde, dass die auch die falsche Rarity hat. Nämlich der Master of Cruelties, die klassische Rakdos-Karte für 5 Mana, ein schwarzes, ein rotes, 3 farblose, First Strike Death Touch. Er kann nur allein angreifen, ist eine 1-4er. Und wenn er angreift und nicht geblockt wird, dann fällt die Lebenspunkteanzahl des verteidigenden Spielers auf 1. Er macht kein Combat Damage, sondern er senkt nur die Leben auf 1. Und ja, ist so eine kleine Pet-Karte von mir, würde ich schon fast sagen. Aber da haben sie jetzt natürlich auch die leider auf Mythic geprintet, was ich auch ziemlich heftig finde, wenn du die halt irgendwie dann in deinem Pack aufmachst, freust du dich jetzt so mittelmäßig drüber, würde ich sagen, weil finde ich jetzt nicht, dass das eine Karte ist, die auf Mythic reprintet werden muss. Das wäre eigentlich eine feine Rare gewesen. Aber wieso ich die eigentlich so gern mag, ist einfach, also ich finde es einfach auch lustig und spaßig, wenn man es schafft, die irgendwie plötzlich reinzuhasten und dann einen, zack, auf 1 zu auf 1 zu bringen, wenn er ohne keine Erwartung hat, der Gegner hat keine Erwartung, was ihm jetzt passiert und plötzlich ist er auf 1, ist einfach immer wieder lustig. Und selbst wenn du jetzt nicht ihn reinhasten kannst, ist es auf jeden Fall immer ein Threat, wo man auf jeden Fall darauf Acht geben muss, dass der Gegner nicht irgendwie doch plötzlich ein Rogue's Passage oder sowas liegen hat.
Ich weiß, das ist aus Flavorgründen komisch, aber meine Güte, wünschte ich ja, dass der Kerl 2 Power hätte.
Wieso denn?
Statt nur 1. Weil das Angreifen mit denen immer so blöd schwer wird sonst, weil die Leute halt dann zwei Kreaturen davor werfen so, können. Ja. Oder, weil, also können ja trotzdem tot blocken oder sonstiges. Und wenn du einfach sagen kannst, nein, ich nehme zwei vor dem Combat raus, dann müssten sie halt wirklich sagen, okay, ich muss den mit einem Removal handeln und kann nicht einfach einmal sagen, okay, ich opfer halt einen Teil meines Boards oder sowas. Also, dann habe ich wirklich diese Entscheidung. Ich glaube, die wird sich dadurch einfach viel schöner spielen, auch wenn er ästhetisch weniger interessant.
Aber gut, ich finde, er ist jetzt mit zwei Kreaturen trotzdem schwer, tot zu blocken, weil dann müssen ja beide irgendwie 4-4 sein oder über 4-4. At First Strike ja sowieso einen weg, also er ist sowieso schon unangenehm zu blocken. Also dass du einen Trade schaffst, sowieso schon schwierig mit Death Touch First Strike. Aber ja, klar, mit zwei Power natürlich noch schwerer.
Ja, natürlich. Das ist jetzt halt bloß eine kleine Sache, aber Ich finde ihn halt tatsächlich viel zu einfach zu blocken an sich, so dass das eine Karte ist, die halt für mich zu oft sehr oft in eine Kombo-Schiene füllt. Aber ich mag ihn eigentlich auch.
Das ist so die Karte, die reinhasten auf den Spieler, der gerade ausgetappt ist oder so.
Boah, das ist richtig fies.
Oder Rogue's Passage spielen oder andere gute Karten, die nicht Rogue's Passage sind. Also, spielt keine Rogue's Passage, aber am Blocken wird es gut.
Naja, also für vier Mana zahle ich in dem Fall gerne, um einen Spieler auf 1 zu bringen. Dafür bin ich bereit, ja.
Ja, es gibt da mit 3 Mana und vor allem der hat ja nur 1 vorne. Mit 3 Mana kriegst du ihn auch unblockbar mit dem Unland von Strixhaven, glaube ich, war das, oder?
Ja stimmt, du hast recht. Ja.
Also, ich muss ehrlich sagen, von mir kriegt der Exil. Von mir kriegt er nicht, weil er so gemein ist, sondern weil der bei uns in der Playgroup so eine wilde Diskussion rausgebracht hat mit einem Kalia-Spieler, der natürlich reingecheatet hat. Tapped and attacking.
Die klassische One-Shot.
Ja, genau.
Ja, das funktioniert. Auch mit Alesha.
Oh Gott. Stimmt, da war noch was.
Ja, okay. Man kann schon gemeine Sachen machen, auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall. Jetzt, also, wo wir ein bisschen zum Ästhetischen sind, gehen wir mal zu was ich glaube, ein bisschen kontroverser sein wird. Alternative Artworks sind super. Ich mag das von Monastery Swiftspear. Kasali Pride Mage. Richard Folio ist wieder dabei. Was könnte man nicht magen? Richard Kane Ferguson. Marchesa the Black Rose. Tom hat's. Ich nehme es jetzt einfach mal von dir. Vor der Aufnahme hast du was super Schönes gesagt. Es ist einfach visualisiertes, statisches Rauschen an Karten. Ich kann nicht herausfinden, was auf den Karten abgeht. Es ist aktiv schwer anzuschauen. Ich finde es sehr verwirrender als diese Where is Waldo Secret Leerkarten, die sich immer geprintet haben, weil genauso viel los ist auf diesen kleinen Bildern wie auf das. Ich muss leider Richard Kane Ferguson in Exil geben.
Nee, warte, da muss ich eingreifen, Freddy. Man darf nicht Richard Kane Ferguson Exil geben, weil ich finde, der hat schon coole Artworks gemacht. Ich finde, die fallen jetzt halt tatsächlich ein bisschen raus, weil es wirklich arg viel los ist. Aber ich finde, der hat schon coole Artworks gemacht. Zum Beispiel das Dakon Shadowslayer fand ich mega cool. Also das neue auch. Und so. Also der hat schon schöne Artworks, wenn ich hier die Galerie durchscroll, die auch nicht ganz so wild sind. Und ich glaube, es ist halt sehr bunt. Die sind halt gerade irgendwie sehr.
Er bekommt einen Exil in diesen Set, weil das Dakon Blackwood Artwork finde ich auch cool. Aber ich weiß nicht, was sie ihnen gesagt haben. Kennt ihr diese Bilder, wo sie Spinnen auf Drogen gesetzt haben und dann die Netze fotografiert haben? Und dann hat er das noch drüber gelegt. Und eigentlich ist jedes Bild auf einer verschiedenen, auf Barzahl oder sowas gemalt. Sorry, so böse wollte ich jetzt sein. Nee.
Ich weiß, woher du kommst. Also das weiß ich schon, woher das rührt. Aber die jetzigen Artworks, die schauen ja auch so aus, als wenn die alten Artworks, die er früher einmal gezeichnet hat, Turn to 11, also noch einmal mit mehr Intensität dazu raufgehaut wird. Weil, wenn du so anschaust mit Nebukadnezar zum Beispiel, was ein sehr schöner Name ist, das ist doch auch so eine stimmige, eigentlich wollte ich sagen, Wüstenherrscher sozusagen, der so im Winter hinweht mit seinem Umhang und dann siehst du die Marchesa, wo es nicht weißt, dass das eigentlich auch eine Königin sein sollte, aber dann erkennst du es dann auch nicht. Ich meine, es ist. Pff.
Erinnert ihr euch noch an den 2018er Trend, jedes Meme durch so einen Deep-Fry-Meme-Generator zu werfen?
Das sind so Memes gewesen, an denen man sich erst gewöhnen muss. Aber dann sind sie auch nicht lustig, geschwind.
Ja, also ich würde für das Set würde ich auch mitgehen mit Exil, weil eigentlich, er macht schon coole Sachen. Ich finde auch das Nebukadnezar als wunderschönes Artwork.
Ein profane Tutor. Richtig viel. Herrlich.
Ich meine, ja genau, Profane Tutor, Dark und Blackblade war tatsächlich eines meiner Lieblings-Artworks im letzten Jahr, aber meine Güte, was da die Anweisung war, was er machen sollte.
Ich würde aber gern mal so das Original sehen. Ich weiß jetzt nicht, ich gehe mal davon aus, dass er das irgendwie wirklich mit Pinsel gepaintet hat und nicht nur digital. Vielleicht ist es irgendwie, wenn es vor dir ist, in groß, funktioniert es vielleicht besser als auf so einer Karte, kann ich mir vorstellen.
Vielleicht hat er es auf dem 8K-Canvas gemalt. Die Arbeit ist diesmal komplizierte Version.
Und dann einfach runter reduziert und das schaut halt einfach genau. So aus.
Ja. Und dann, Moment, man erkennt ja gar nichts mehr. Egal, zu spät.
Ist gedruckt, wurscht. Ja, das war bitter.
Ja, Tom, aber, ja. Tom, du bist ja der nächsten Hit dran.
Ja, bleiben wir gleich künstlerisch, oder? Weil ich finde, vom Künstlerischen her, die ganzen Bounce-Länder, also jetzt wollte ich schon sagen, die Mir-Bounce-Länder, aber die Ravnica-Bounce-Länder, wie zum Beispiel dieses Dimir-Aquädukt, die finde ich da, mit dem Altart natürlich, die finde ich wunderhübsch. Ich meine, grundsätzlich, ich liebe es, wenn das Kunstwerk über alles drüber geht, über die ganze Karte, aber das schaut ja noch einmal gut dazu aus. Ne? Dimir-Bounce-Land, das Land kommt getappt rein und man muss wieder ein Land zurücknehmen auf die Hand, dafür tappt es aber für eben die Gilde, die es gerade momentan repräsentiert. Für die Mir ist es eben schwarz und blau, sowas. Oder bei der Golgari, die Schwammerl, die drauf sind, die müssen Meter hoch sein. Und die Lichteinstrahlung.
Wenn man der Schwecken ist, das saure Schwammerlbrennmuster, oder?
Oh ja, ein gescheites Ölschmalz, ja. Mit einer Schwammerl dazu. Was für Figur, da eher Spaß. Wo ich nicht genau weiß, was da gerade abläuft, aber das ist dann auch wieder genau vom Flavor her passend. Das ist beim Gruul Turf, da weiß ich auch nicht genau, was die gerade machen.
Party, oder? Das ist eine fette Party.
Ja, voll, hoffentlich.
Schauen wir mal, wir sagen mal, das ist Party, da ist die Tänzerin da aus Terros drauf, die Galia.
Ja, ich denke, ich denk, das am Boden ist, das ist, glaube ich, Wein, der ausgelaufen ist und nicht Blut.
Genau,
das ist auf jeden Fall Wein.
Genau, technisch rein. cool, aber passt ja dann schon mal, wenn es ausgelaufen ist. Lustigerweise sind es Länder, die ich immer wieder spiele, auch wenn ich bessere theoretisch und untappe. Ich habe auch teilweise über untappte Länder. Normalerweise bin ich jemand, spielt keine Taplands, spielt lieber ein paar Basics mehr und solche Dinge. Sagt. Für die mache ich trotzdem eine Ausnahme, weil du kriegst halt dann trotzdem wieder eine Karte auf die Hand dafür, dass du es getappt hast. Und es fixt dir dein Mana, als wären es wirklich zwei Länder. Und das ist was ich sehr wertschätze an der Karte, dass du ein paar komische Keeps halten kannst mit denen, die du sonst wegmulligen müsstest. Weil ein Land plus die Karte sind drei Länder, die du spielen kannst, theoretisch.
Und ich finde gerade mit den doppelseitigen MDFCs und mit den Kamigawa-Channel-Ländern, finde ich, hast du noch einen Grund mehr, noch ein Land im Late-Game auf die Hand zu nehmen. Kannst du vielleicht tatsächlich noch irgendwie Balagat Recovery spielen, noch was zurückholen und das kann wirklich spielentscheidend sein, da nochmal irgendwie ein Spell auf die Hand zu nehmen, nur wegen dem Bounce Land. Also ich finde die eigentlich auch cool.
Richtig, die sind besser geworden dadurch. Ja. Also ganz selten, dass so ein Tab-Land-Cycle besser wird mit der Zeit. Und vor allem, Leute, die das nicht wissen, wenn ihr Limited draftet, nehmt die hoch. Nimmt die Turn 4, Pick 3, Pick 4, weil das sind mit einer der stärksten Landcycles, die in Limited existieren, weil sie das komplette, die komplette Idee von nicht nur es fixt dich, sondern Card Advantage nochmal auf den Kopf dreht, indem du einfach nur extra Land bekommst dadurch, was ja in Limited tatsächlich sein könnte. Dieses Land sagt, ach, nimm ein getapptes Land, zieh eine Karte und du würdest das jedes Mal spielen, wenn du sagen könntest, spiel ein getapptes Land, wenn es reinkommt, zieh eine Karte.
Ja, stimmt. Ja, also ich glaube, klingt nach Spiel von allem. Mhm. Ich habe aber noch ein Exil, was dazu ganz gut passt. wieso zum Geier gibt's in dem Set keinen Rare Land Cycle? Also das hat mich ein bisschen gewundert, wieso es keine Rare Länder, also es gibt Rare Länder, es gibt ein paar Goldländer, City of Brass, Cavern of Souls und Forbidden Orchard, auch okay, cool, auch haben auf jeden Fall auch ihre Anwendung, aber es gibt keinen Dual Land Cycle. Letztes Mal gab es ja die Filterländer beim letzten Double Masters und jetzt gibt es keine. Ich finde es einfach eine verpasste Chance, irgendwie die Checklands oder Horizon-Länder einfach irgendeinen Landcycle nochmal zu reprinten, weil die steigen ja immer. Also wenn die nicht gereprintet werden, solange die Constructed Playable sind, steigen die ja ununterbrochen. Das heißt, das wäre doch eine Chance gewesen, irgendeinen Landcycle, der auch langsam wieder höher wird, zu reprinten. Und das finde ich irgendwie eine verpasste Chance.
Es müssen ja nicht unbedingt Shocklands sein, wir wissen ja, die kommen ja eben. Ding. Ja. Aber du sagst, wie du gesagt hast, Horizon Lands würden super hier reinpassen. Die sind zwar jetzt auch nicht so super teuer, aber wie lang sind sie noch günstig, ist halt die andere Frage. Wenn man sie halt hier schon mal reinprintet, hat man die sind super spielbar und sind auch cool in Limited, weil die sind die teilweise sogar schwächer als die Aquädukte in Limited oder halt in als die Bounce Lands, weil du ja trotzdem immer Leben zahlst dafür und Agro-Decks bei plus 20 Leben können schon sehr stark sein. Vor allem in den Sets sieht ja Agro ganz gut aus. Wer ja, mit einem Monastery Swift Sphere aufkommen. tatsächlich wären die, glaube ich, sogar im Limited-Format richtig interessant gewesen zu spielen.
Ja, also das verstehe ich nicht. Also es ist ja sehr selten, dass ein Set rauskommt, was überhaupt keinen Dual-Land-Cycle hat.
Zumindest als Rare.
Als Rare meine ich, ja.
Stimmt, ja. Weißt du es nicht, hättest du es nicht gesagt, war es mir, um ehrlich zu sein, gar nicht einmal aufgefallen, dass eben das nicht fehlen würde. Aber man hat ja so viele Rares noch mit reindrucken müssen, da hat man ja keinen Platz gehabt. Und seid's unbesorgt. Da gibt es sicher ein Secret Lair Bolt dafür.
Genau. Wofür es aber jetzt wahrscheinlich keinen Secret Lair mehr geben wird, das ist die Eldrazi Titans. Weil hier ist nämlich Ulamog drin und Kozilek, die Shuffle Titans. Also Emrakul kann ich auch noch sagen, aber der ist halt folgendermaßen relevant. Spielt ihr Cube, dann ist da eh schon einer drin. Oder ihr spielt kein Cube und vielleicht ein anderes Format und habt eh schon eure Kopien davon. Und für Commander ist er gebannt. Aber tatsächlich finde ich die Shuffle Titans jetzt im Gegensatz zu dem, was ich vorher gesagt habe über Green Sun Zenith, finde ich die Shuffle Titans sehr gut. Vor allem Ulamog aus einem eher pragmatischen Grund. Erstens, ich finde es stark, dass das immer noch die stärksten Big Boys sind. Jetzt, die sind in Zendikar in 2008, ein bisschen später rauskommen, 2011 war Zendikar, ne?
Sowas in dem Dreh.
Kriege ich nicht mehr zusammen, ja.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall, die sind jetzt schon über 10 Jahre und es sind immer noch die Big Boys. Der Emrakul und sonstiges. Und dass Ulamog halt ein On-Cast-Trigger hat. Und ich mag sehr gern, wie sich Eldrazi anfühlen im Spiel, weil es ist solche richtigen Bastarde sind. Wenn einer kommt, dann gehen die Augen auf. Egal, was es ist. Und ich mag sie eben besonders dafür, für diesen Aha-Moment, weil man sieht sie nicht mehr oft. Das ist halt im Gegenteil, das ist, finde ich, das ist, was wichtig ist, weil Green Sun Zenith sehe ich teilweise in einem Spiel öfters, von einer Person. Aber auch wenn Ulamog sich zurückschaffelt, ist es tatsächlich, dass der zweimal kommt.
Ja gut,
kommt,
aber Green Sun Zenith kostet halt auch nur einen Mana im besten Fall und die kosten halt immer über 10.
Genau. Und das heißt, wenn die endlich kommen, dann ist das halt erst einmal auf dann werden Allianzen geschlossen mit den weißen Spieler, der sein Path to Exile hat, aber der könnte auch mit den Spieler, der den Ulamog draußen hat, eine Allianz schließen. So, nee, du kannst schon jemanden angreifen, solange ich das nicht bin. Und das ist so ein gewisses Gameplay-Element, die ich eben mag, dass das tatsächlich so ein Monster auf dem Board ist, wie es auch ein Monster in der Lore ist. Plus, tatsächlich liebe ich die Artworks, die neuen. Die sind richtig übel.
Oh. Die sind alle cool, ja.
Ja, voll obgespaced und genauso, wie es eigentlich sein sollten, als richtiges Eldritch-Horror. Ah, so wie H.P. Lovecraft es sich damals erträumt hat. Sehr herrlich.
Eben nicht. Kann sie nicht fassen.
Well, es sich vorgestellt hat.
Also ich bin halt kein großer Fan von Annihilator. Du hast halt irgendwie immer das... du musst dich halt immer sozusagen, also entweder, wie gesagt, man muss halt ein bisschen in sich absprechen mit dem Spieler, der den Eldrazi spielt, weil du kannst jetzt nicht warten, wen er angreift. Du musst dich davor entscheiden, ob du jetzt deinen Path to Exile benutzt oder nicht. Und dann, ja, wenn du dich zu spät entscheidest und denkst, ja, okay, oder wenn du dich nicht einig wirst und er greift dich halt an, musst du halt schon 4 Permanents opfern. Das ist schon eine unangenehme Fähigkeit.
Ironischerweise hat man in der letzten Flavor-Folge das Argument, dass es eventuell einer der flavorvollsten Mechaniken ist, Annihilator, weil die Eldrazi zerstören dein Leben, indem sie einfach nur präsent sind. Sie müssen dich nicht mal treffen dafür, um dir schon genug Schaden anzurichten.
Ja, okay, aus Flavorsicht akzeptiere ich das.
Es ist trotzdem unangenehm. Weil dann ist das schon was Riesiges da auf der anderen Seite, dann marschiert das auch noch zu dir rüber und mit 10, 11, 12 Mana, wenn du das schon gehardcastet hast, dann kannst du ja die Propaganda und Ghostly Prison und lauter so Blödsinn auch noch leisten. Also das ist da auch kein Schutz dahinter. Und dann bist du selber vor die Wahl gestellt, was brauche ich denn nicht? Ach, Länder, warte mal, vielleicht brauche ich es doch. Nein, doch meine Kreaturen. dann kann ich nicht mehr blocken.
Ja, gut. Vielleicht mit den ganzen Treasuren, die man heutzutage hat, bezahlt man den Eldrazi einfach, ja komm, lauf weiter.
Die Fuhrtauken, die halt noch übrig sind, weil du ein Academy Manufacturer draußen hast.
Beschmeiß Ulamog mit Torten.
Ja, hier, nimm, friss das. Aber guter Reprint, bin ich bei dir.
Ja. Hey. Wir sind trotzdem ein Spiel.
Ja. Puh, schwierig. Ich möchte es nicht sehen, aber spielen würde ich schon.
Ja, ich bin schon hinterhergerissen, ich möchte es auch nicht sehen, aber ich finde es schon gut, wenn es davon mehr gibt, weil es ist jetzt auch nicht so einfach, die ins Spiel zu bringen, also es ist jetzt nicht total geschenkt. Musst du erst mal 11 Counter auf dein S-Foretold kriegen, ne, damit du ihn reinschieben kannst.
Ja,
das
ist schlimm.
Wenn du das schaffst, hast du es auch verdient, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall.
So. Dann haben wir noch ein paar Picks von euch. Könnt einfach loslaufen. Wir haben hier kein Time Limit.
Genau, umso besser. Wenn wir schon bei H.P. Lovecraft waren, eben das nicht erträumbare, dann bringe ich gleich mal wieder was mit ein, oder? Wenn ich darf.
Klar,
ist los. Ja. Und zwar, nicht unträumbar, aber so ähnlich, also A Glimpse of the Unthinkable, das Undenkbare. Eine wunderschöne Dimir-Karte für Schwarz und der Blaues als Hexerei. Darf ein Spieler 10 Karten millen? Ja, natürlich. Klingt jetzt auf jeden Fall nicht so stark. Aber es sind 2 Mana. Die kommen könnten ins Isochrom-Zepter hineingehen. Und was noch? Sie sind in den 2 besten Formen, die es gibt. Schwarz und Blau. Das heißt, sie passen perfekt im Lasav ein. Und natürlich spiele ich es im Lasav. Und natürlich caste das nur auf mich. Damit der Friedhof ja schön voll wird, damit der Lasav alles sein kann, was er nur möchte. Ich liebe diese Karte.
2 Annotationen. Du kannst, diese eine Sorcery und du kannst sie nicht unter Isochron Scepter werfen.
Ah, vermaledeit, stimmt.
Weil da kannst du nur Instants werfen.
Ich war nur bei 2. 7C2, genau.
Nein! Ja. Zweitens, es ist Glimpse the Unthinkable, nicht Glimpse of the Unthinkable.
Ah, wir lesen kann ich keinen Vorteil. Ich liebe diese Karte trotzdem, also...
Also ich muss sagen, ich finde sie recht unspektakulär, ehrlich gesagt. Also klar, ist okay, dich selber zu milden, aber ich würde dann irgendwie lieber Entomb spielen oder sowas. Kannst du dir direkt deinen, weiß nicht, was man sich bei Lasav so holt, deinen Phyrexian Dreadnought oder was?
Phage, Ornithopter. Gibt's einige Möglichkeiten.
Naja, vor allem Ornithopter ist der Wichtige. Aber jetzt ist so eine Karte, die war mal bei 15 Euro, glaube ich, weil das ist halt so der Casual-Liebling gewesen auf dem Kitchen-Table, weil jeder denkt, ah, oh, ich will, und das ist halt die Karte, die sagt, mill, und dann millst du, und gewinnst nicht, weil der Gegner noch 5 Karten im Deck hat, und du nur Leben. Aber, Glimpse the Unthinkable hat für mich trotzdem immer so ein kleinen Platz im Herz, weil eben Das war halt so die Kitchen-Table-Karte, die irgendwie dann jeder wollte, aus irgendwelchen Gründen, weil jeder wollte nämlich beim Kitchen-Table das Mülldeck zum Funktionieren sein. Jeder wollte das sein. Hat trotzdem immer gegen Goblins verloren oder was auch immer, aber jeder wollte damit gewinnen.
Ja.
Gut.
Dann ist der Bolle wieder dran.
Dann bin ich dran. Ich habe auch noch eine Karte, die mich jetzt ein bisschen genervt hat, weil ich sie gefühlt zum 1.000.000. Mal sehe. Nicht, weil sie unbedingt schlecht ist, aber die ist einfach für mich so ein bisschen overreprinted. Und da muss leider hier der Rishka Pima Renegade kurz hinhalten. Die hat eigentlich gar nicht schlecht, die Karte. Also kann man an sich gar nichts sagen. Für 3 Mana, ein grünes, 2 farblose, ein Elf, Druid, 2 Zweier, der 2 +1/+1 Marken verteilt, wenn er ins Spiel kommt. Und jede Kreatur, die eine Marke hat, ist ein Mana-Dog und kann dir ein grünes Mana machen. Aber wieso das nämlich hier besonders genervt hat, ist, weil sie gefühlt einfach in jedem zweiten grünen Precon drin ist. In jedem Precon, was mit Marken zu tun hat. In Jumpstart war sie drin. Ich habe gefühlt irgendwie 5 Stück von der Karte, obwohl ich keine einzige bewusst gekauft habe. Und deswegen dachte ich so, also wenn ich die in Double Masters aufmache, dann weiß ich auch nicht mehr. Also die ist einfach so omnipräsent in meinem Gefühl. Und deswegen habe ich keine Lust mehr auf Rishka.
Sie ist auch irgendwie ein bisschen underwhelming, kommt mir vor. Also so ein bisschen fad, oder nicht?
Sie ist fad, aber sie ist stark. Und ich sehe sie oft gespielt und mag sie deswegen. Weil tatsächlich gibt es +1/+1 Marken ist so eine Strategie, die ich nicht mag, aber es gibt halt tatsächlich, dadurch, dass es mittlerweile so viel +1/+1 Marken Typen gibt es so viele interessante Karten, die halt zusätzlich 1/1 Marken haben und dann kannst du halt Rishka reinlegen, weil man kann sie auch einfach als einen Mana-Dork lesen, der halt, oh, bring halt 3 Mana, tap 2 oder sowas hat. Und ich finde einfach, das Ceiling ist niedrig mit der. Und sie bringt etwas rein im Spiel, was ich sehr wertschätze, und das ist defensives Tempo in Control Decks.
Aber okay, Fred, ja, okay, spielerisch alles okay. Aber jeder hat schon 3. Wieso ist sie dann nochmal hier dabei?
Ja, für die nächsten 5 monogrünen Decks, die du bastelst. Für +1/+1 Theme.
Genau. Aber sie bringt halt, ich weiß nicht, sie bringt halt defensives Tempo rein. Das heißt, für Leute, die das nicht wissen, was defensives Tempo in Magic bedeutet, man braucht halt einfach auch Blocker, um halt nicht von den Aggro-Decks zu überrannt zu werden, und die Karte bestärkt das Board aktiv, spielt aufs Board und beantwortet somit halt auch die frühen Threats, was eben hat aber dann einen langhaltigen Effekt, wie mit den Tappen, dass sie halt als eine defensive Option ist, die dir trotzdem dazu verhilft, das Tempo zu behalten, der Spieler zu sein, der agiert. Ja, und das finde ich, machen zu wenige Karten. Und deswegen bekommt sie trotzdem ein Spiel von mir, auch wenn sie tatsächlich overprinted ist wie Sau.
Okay, fair enough. Tom, noch hin und her gerissen.
Ja, schwierig zum sagen. Ich meine, ja, ich bin in dem Fall auf beiden Seiten irgendwie. Aber ich meine, ich habe auch irgendwo 5, 7 oder 8, die ich irgendwo mal verkaufen sollte oder sowas. Aber die ist dann auch nur noch 20 Cent wert oder sowas. Also,
ja.
Also Bulk Rare und dergleichen. Des Weiteren möchte ich es auch nicht wirklich aufmachen, irgendwie im Draft oder was auch immer, aber na, ich weiß, es ist...
Für Limited ist es, glaube ich, schon okay, aber du möchtest es halt nicht aufmachen, wenn du 12 Euro oder wenn du 50 Euro für deinen Draft gezahlt hast, dann vielleicht doch eher nicht.
Eben, eher weniger. Aber ich meine, es ist doch ein Elf, aber es ist... Na... Gefällt mir einfach nicht.
Also eher nein. Eher Exil. Gefällt mir einfach nicht.
Nein, ich weiß nicht. Finde ich nicht spektakulär.
Okay. Ich hätte fast eine Karte vergessen, über die ich halt einfach dachte, dass die jemand von euch nehmen würde. Und es ist ganz gut, dass ich schon mit meinen eigentlichen Picks durch bin. Dockside. Sprechen wir mal über Field Treasures machen. Dockside Extortionist, der Premium Chase Reprint in diesem Set. Eine Mythic. 1 und ein Rot. Goblin Pirat für einen 1-2, wenn er das Spielfeld betritt, machst du X Treasure Tokens, wo X gleich die Anzahl an Enchantments und Artefakten von anderen Spieler und Spielerinnen ist. Ja, also, Jeder hat sich gefreut, Dockside wird so günstig, wenn der endlich reprintet wird. Der wird zu 100% in Baldur's Gate kommen. Der muss in Baldur's Gate kommen. Der Flavor passt zu Baldur's Gate, wo du ja die ganze Schwertküste hast. Du hast ein halbes Piratenthema eingebaut. Und dann haben wir den größten Goblin-Pirat und der ist in Double Masters. Mit mehreren komischen Reprints und Artworks als eine Mythic abschiftet, im Gegensatz zu den ganzen Downshifts. Und ich muss den ganz klar einen Exil geben, weil hier ist nämlich Folgendes, was mit dem Preis passieren wird von der Karte. Sie wird von 60 Euro auf 50 fallen und die alternativen Artworks für 80 verkauft werden. Und in einem halben Monat sind wir genau an dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind.
100%. Ich habe auch noch einen, ja, stimme ich dir auch zu, ich habe noch einen Grund, wieso es für mich ein Exil ist in dem Artwork, weil er befindet sich auf dem Schiff. In beiden Artworks. Er ist ja eigentlich der Dockside-Extortionist und nicht der Auf-Dock-Extortionist. Und er ist im normalen Artwork auf Deck oder hängelt sich darunter und beim Alternativen steht er auch ziemlich offensichtlich auf dem Schiff und arbeitet irgendwelche Listen ab. Deswegen auch Artwork-mäßig, er ist einfach nicht Dockside.
Ja. Definitiv. Ich meine, das ist die Ixalan-Variante, weil die Ixalan-Goblins sind ja alle so eher mehr affenartig. Stimmt, aber vom Original ist es ein 1A Goblin, so wie man sonst überall kennt. Also, ne?
Das ist ja schon.
Ich
verstehe es halt nicht.
Und gameplay-mäßig muss ich sagen, klar, ist natürlich insane gut, aber er macht dann halt auch, ja, er macht jetzt nicht wirklich interessante Dinge. Du loopst ihn dann halt vielleicht und ja, gut, im besten Fall hast du sofort verloren. Wenn jemand
Dockside, aktuell, ja,
wenn jemand Dockside spielt.
Aktiv macht der Reprint exakt gar nichts, sage ich mal. Die müssten den wie öfters reprinten als bloß einmal jetzt in den Set, weil jetzt hast du nämlich das Problem, dass du halt maximal die Nische füllst für Leute, die den eh schon haben wollten, aber sich nicht ganz getraut haben. Die hast du jetzt halt weg und genauso viel kommt auf den Markt, weil angeblich kommt ja auch gar nicht so viel Double Masters Produkt auf den Markt. Also tatsächlich ist es wirklich, fühlt es sich vor allem so an, so kurz nach Baldur's Gate, dass der in Baldur's Gate hätte drin sein sollen.
Ja, absolut. Ich meine, der Flavortext auf der Standardkarte sagt es eh ganz auf die normale aus. It's just business. Das ist der einzige Grund, weil und der Dockset ist mehr oder weniger eine von den Karten, die halt eben das Set sellen wollen. So kommt es mir heute vor.
It's just business. Ja, stimmt, das fasst ganz gut zusammen. Ja.
Gut. Ja, dann haben wir es ja schon.
Gut,
dann haben wir meinen Improvised Pick und noch eure letzten zwei Karten.
Kein Dockside für uns.
Ja, wenn wir schon dabei sind mit Business. Eine Karte, die, glaube ich, boah, wie lange ist denn die schon nicht reprinted geworden? Ewig. Und dann kommt das Secret Lair raus, was ich mir dann organisiert habe. Und dann kommt Double Masters raus. Damn, I'm furious. Oh, ich bin so richtig grantig. Concordian Crossroads für ein grünes Mana, eine grüne World Enchantment, eine Weltverzauberung. Oder deine Kreaturen haben Haste. Zwei Karten, von denen ich früher mal gehört habe, das ist also so eine sagenumwobene Karte. Ich kennst du das sicher an, wo ihr gedacht habt, ja, von denen wird erzählt, ja, D-Karten gibt's und D-Karten gibt's und natürlich gibt's so Karten. Auch. Das war für mich anfangs auch zum Beispiel die Piffing Needle. Gibt's nette Geschichten drum oder halt einfach nur so Spielhof-Geschichten, die es so geben könnte. Ja, nein, es gibt da Karten, die das...
Geschichten aus dem Baulager.
Ja, genau, zum Beispiel. Nur halt damals noch ein bisschen jünger.
Ah, alles klar, also gab's bloß...
Soft, Apfelsoft.
Radler für dich.
Ah, Mezzomix. Und Concordian Crossroads, das war so ein Chase-Karten. Und ich gedacht, ah ja, geil! Secret Lair, okay, passt. Ich erweiche mein Herz, hol ich mir das, dann habe ich die Chase-Karten auch, weil im Bundle war es dann auch eher mehr gleich viel wert, als wenn ich es mir so original kaufen würde. Und jetzt ist sie da drinnen. Na?
Ja, das ist ein ungünstiges Timing, ne? Das ist echt, echt fies. Ja.
Vor allem hast du die Concordant Crossroads aus den Secret Lair schon.
Ich hab's gekauft, aber sie ist noch nicht da.
Genau. Das heißt, der zweite Reprint kommt sogar noch vor den Secret Lair an und du kannst immer noch mit ihr spielen.
Es ist so furchtbar.
Ja,
also aber Tom, welches Artwork gefällt dir denn besser? Gefällt dir zumindest das Secret Lair Artwork besser oder wärst du mit dem anderen zufriedener gewesen, mit dem neuen?
Una, er ist eingefleischter Nekromant, stehe voll auf die Geisterpferde.
Naja, siehst du.
Das ist herrlich. Versuche mir selber zu verkaufen.
Ja, du magst es auch gerade, das ist eh blöd.
Das schaut ja fad aus.
Und wenn die Karte blöd ist und ein dummes Artwork hat, gebe ich ihr nichts.
Ja, genau. Und die Altart ist auch nur so ein langweiliger Baum, der demotiviert in der Gegend immer dumm steht. Ein bisschen leuchtend dort. Aber,
ja. Solche Dinge, die euch mit der Stiel absägen. Ja,
voll. Komm her mit dem Fischkopf. Nein, nein, nein.
Ja. Ich weiß gar nicht, was ich von der halte. Ich finde die Karte einfach. Es ist falsch zu sagen, dass sie nicht gut ist, aber ich habe das Problem nicht mehr, dass ich Haste Enabler in Grün so sehr suche mehr mittlerweile, wie vor einer Zeit, weil ich mag immer noch Surak Dragon Caller, ich mag die Crossroad Bridge, also jetzt die Brücke, die
Crashing Drawbridge.
Genau. Was ja auch nochmal ein 2-Mana-Kreatur ist, die halt mit deinen ganzen Beast-of-Spirit-Dingern triggert und so. Ich habe mittlerweile, glaube ich, für mich das Problem von Haste schon zu sehr gelöst, dass ich die Karte noch brauchen würde.
Ich mag sie in Mono-Grün eigentlich ganz gerne. Ich habe sie in meinem Titania-Deck und da ist es schon eigentlich eine ziemlich starke Karte. Aber du musst halt dann auch den Sack zumachen, sonst hast du halt ein Problem. Also das ist schon ganz, ganz nett hier. High-Risk, High-Reward-Karte, wenn alle Haste haben, wenn du jetzt, keine Ahnung, hier gesettelt wirst, dann haben halt alle Haste. Und die hasten dann ganz sicher auf dich.
In Sultai passt es auch rein, aber spielst du ja nicht in Gruul.
Nee, das macht keinen Sinn. Ja.
Tust du ja nicht in Gruul-Decks. Ich weiß gar nicht, was ihr damit zu tun habt.
Ja, ja, Rot hat.
Wieso taucht die Terra auf?
Ja, Rot hat schon deutlich, deutlich bessere Alternativen.
Ja. So, Bolle.
Gut, also.
Du machst auch noch eine rote, gute Alternative.
Ich habe eine gute Alternative. Wir enden hier richtig auf einer richtig krassen High-Note. Ich habe nämlich.
Eine
sehr große Karte wieder, ja. Genau, kommt nicht ganz an die Eldrazi dran, aber fast. Es ist nämlich der Greater Gargadon. Der kostet 10 Mana. Ein rotes und 9 farblose. Aber man kann ihn für ein rotes Mana suspenden. Suspend 10 hat der. 9-7er. Und du kannst den Suspend, die Timecounter sozusagen, die beim Suspend draufkommen, entfernen. Natürlich wird jede Runde einer entfernt in einem Upkeep. Aber du kannst sie auch entfernen, indem du ein Artefakt, eine Kreatur oder ein Land opferst. Und ja gut, jetzt mag man meinen, okay, ja, es ist schon ziemlich viel Arbeit für diese 9-7er. Aber das finde ich gar nicht so cool an der, sondern ich finde cool an der, dass es einfach ein gutes Sack-Outlet ist für Artefakte und für Kreaturen auch. Also du hast ja halt natürlich die Altare, kannst du sagen, sind auch gute Sack-Outlets, aber die sind halt alle nicht für beides, sozusagen. Du brauchst halt entweder irgendwie dein Altar für Kreaturen oder du brauchst dein KCI, Krag Clan Ironworks für Artefakte. Aber der hat halt beides und du kannst theoretisch auch mehr als 10 opfern. Ich glaube, du kannst die Trigger oder die Ability stacken, sodass du theoretisch noch mehr opfern könntest, als Timecounter drauf sind. Und ich finde es gerade jetzt ist die Karte noch mal ein bisschen interessanter geworden, weil jetzt eine coole Payoff rausgekommen ist im Baldur's Gate, nämlich Agent of the Iron Throne. Ist ein Background-Enchantment, wo du jedem Spieler ein Leben abziehst, wenn eine Kreatur von dir stirbt oder ein Artefakt. Das heißt, ja, du kannst einfach alles wegsacken. Ich finde, das ist ein unterschätztes Sack-Outlet. Und deswegen kriegt es von mir.
Was anderes, was unterschätzt ist, an den vergessen. Was passiert mit Suspend-Karten, wenn sie aufs Spielfeld kommen?
Also, sie hasten rein!
Sie hasten rein! Sie hasten das rein. Ist ein 9-7er, der irgendwann reinkommt.
Stimmt.
Und, ich liebe es halt einfach, den quasi in der Runde davor zu Board wipen, bevor er kommt. Und dann so sagen so, ja, jetzt kommt er halt rein und dann ist der Board Wipe draußen und auf einmal.
Oder er ist auch eine gute Board Wipe Protection für dich. Wenn du jetzt irgendwie noch ein paar Timecounter drauf hast und jemand Board wiped, kannst du genauso viel wegsacken, dass er im nächsten Zug genau reinkommt und dann gibt's gleich Payback-Time.
Den hab tatsächlich ich auch im Modern gespielt, in Mardu Pyromancer oder halt ich hab Rakdos Pyromancer gespielt, aber es ist halt saugeil, wenn du da deine ganzen kleinen Tokens wegsacrifizierst und ein 9-7er für ein Mana mit Haste ist gut genug, habe ich gehört, vor allem auf dem Geburtstagsboard.
Ja, da kommt man mal vorbei und schaut wieder mal vorbei. Fast gleich groß wie ein Titan, aber he packs a punch, also der haut schon einmal zu und wo der zuhört, du stehst nicht mehr so schnell auf. Das ist schon eine geile Karte. Vor allem auch das mit dem Sack-Outlet eben unterschätzt, so wie du es auch schon gesagt hast, gell? Das ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, Hey, man kann sogar Länder säcken, sehe ich gerade.
Mhm. Kannst du Länder säcken, theoretisch, weiß ich nicht, kannst du sogar irgendwie in einem Gruul-Landfall-Deck mit Titania kannst du theoretisch alle Länder damit säcken oder so ein Quatsch.
Das ist voll praktisch, klar. Voll cool.
Mit den, wie heißen sie, prächtige Erneuerung, was all deine Länder holt oder wiederholt, da kannst du einfach alles säcken und dann hast du es drin und kannst sie wiederholen und kannst all deine Landfall-Trigger nochmal. Oder World Shaper, den du auch säcken kannst mit den Gargadon.
Hey. Nice. Oh, da kommt richtig Big Mana zusammen. Tappen, opfern, dann reinbringen, wieder zurückbringen. Oh, Jesus Christ, yes. Oh ja, talk me.
Ich glaube, wir haben gerade dein nächstes Deck gefunden.
Ja, siehst du?
Let's go, Raptors.
Oder Gruul. Aber ist doch, schön, ist doch schön, dass wir uns dann am Ende nochmal einig sind.
Ja.
Voll. Richtig. Wir waren eh ein bisschen positiv.
Ja, stimmt. Ja, ja, ja.
Aber das liegt, glaube ich, auch daran, weil tatsächlich ist das ein mag ich Reprint-Sets gerne und ich glaube, das Set wäre auch einfach super, wäre der Preispunkt nicht da. Es hängt so viel einfach an der Verfügbarkeit und an dem Preispunkt an diesen ganzen Sets, das halt so einen richtigen düsteren Schatten drauflegt. Weil an sich habe ich wirklich nicht viel, um mich zu beschweren. Es gibt natürlich hier ein paar Dinge, aber hauptsächlich, wieso ist Rishka ein Problem? Ja, weil man halt trotzdem ein 12-Euro-Pack hat. Wieso ist As Foretold ein Problem? Weil sie nicht gedownshiftet worden ist. Und ich meine, klar, es gibt ein paar Dinge, wie gesagt, Richard Kane Ferguson, dass kein Rare Land drin ist oder dass die ganze Sache mit Concord und Crossroads, dass die halt schlecht verlaufen ist. Das sind halt negative Dinge, aber die sind halt jetzt, sag ich mal, nicht grundsätzlich mehr negativ als andere Sets. Das ist halt tatsächlich Distributionsproblem.
Mhm. Ja, der Preis schlagt halt sehr stark auf den Morgen in dem Fall, weil es halt doch einiges rechtfertigt, mehr oder weniger, aber viel wenig nicht rechtfertigt. Eben mit den ganzen billigen Rares, die sie drinnen haben. Die einfach so nicht wirklich irgendwas weiterbringen. Ich meine, ja, zum Draften reicht's eher. Ist ja voll okay. Aber einmal habe ich live gedraftet, auch schon in meinen LGS. Und da habe ich auch gesehen, also die Rares, die ich gepickt habe, die habe ich nicht wirklich im Deck gespielt. Gut, andererseits, ich habe Izzet Blitz gespielt.
Ja gut, aber du wirst halt auch keine 20 Euro Mythic oder 20 Euro Rare weitergeben. So. Ich meine, dafür hast du ja, glaube ich, sogar zwei First Picks im Draft. Ne?
Mhm, genau.
Beim ersten Pick darfst du zwei Karten nehmen, dann ist der Pain nicht ganz so groß, vielleicht eine Value-Karte zu nehmen, die vielleicht in deinem Deck nicht so gut ist.
Ja, das erste Pick war eh richtig geil. Mit einer Food Chain und mit einer Damnation. Easy First Pick.
Ja, gut. Aber ganz ehrlich, ich sag halt sowas, meinetwegen lässt ein paar der Big Hitter raus, lässt halt mal Mana Drain, Concordant Crossroads, Consecrated Sphinx, die teuren Dinge, die es nicht unbedingt braucht, raus und gibt mir dafür einen 30-Euro-Draft-Format, weil das kann ich mir wenigstens stemmen als Premium-Produkt.
Mhm. Ja, das stimmt.
Und wir hatten noch was mit Smothering Tithe. Eine kleine abschließende Ding, was ich gar nicht so mitbekommen habe.
Ach so, nee, das war auch nur so aufs Artwork bezogen, muss ich sagen. Das alternative Smothering, das Full Art Smothering Tithe Artwork finde ich richtig geil. Von Pete Venters. Was ihr jetzt gesehen habt, einfach diese Hand auf dem Haufen von Orzhov Geldmünzen.
Jo.
Und es gibt ein kleines Easter Egg. Man muss aufpassen. Ja, Tom will es auch gerade schon sagen. Ja, wenn du unter der Textbox guckst, dann ist so ein. Sieht man, wie ein Typ da drunter begraben ist. Ihr müsst euch mal auf dem Twitter von Pete Venters, hat er das komplette Artwork ohne Textbox gepostet, da sieht man es ganz gut. Das fand ich richtig geil. Also Smothering Tithe, okay, kann man auch drüber streiten, aber das Artwork finde ich auch mega cool.
Ah, okay. Ja, und dann mit der Klaue des Gears von euch könnt ihr gerne subscriben, uns auf Twitter folgen, unter edh-kompass, uns auf dem Discord folgen, Bolle unter, also herumkommandiert natürlich, twitch.tv.
/ herumkommandiert, jeden Mittwoch um 19 Uhr im Stream und auf YouTube, auch youtube.com/herumkommandiert, glaube ich einfach. Und auf Twitter ohne, ohne Vokale. Rim, krim und dritt, weil Twitter erlaubt uns nicht so lange Namen. Deswegen, da findet man uns aber auch normal. Also.
Und unter Narias C-U-L, unterstrich C-U-L. Narias.
Ja, genau, underscore C-U-L. Richtig.
Ja, underscore C-U-L. Findet ihr den Tom auf Twitter. C-U-L steht eben für Commander Unlimited. Was ja auch ganz geil ist. Und du kannst das auch mal kurz vorstellen, was ihr alles macht.
Ja, also grundsätzlich, ja. Commander Unlimited, wofür stehen wir mir? Auch ein befreundeter Podcast, wenn ich das schon so sagen darf. Und da reden wir halt da über...
Konkurrenz.
Konkurrenz? Oh, verdammt. Scheiße, ich schnell weg. Aber nicht ganz Konkurrenz, weil wir konzentrieren uns nicht nur auf Commander, sondern auch auf Limited. Haha. Und jetzt kommt's, und da freue ich mich schon so richtig drauf, schon seit letzten Jahr, als es announced geworden ist, Unset auf Unfinity. Dafür steht nämlich das An in Commander Unlimited. Das ist ein Big Brain Move. ja. Na, aber bei uns reden wir halt auch über alles Mögliche grundsätzlich. Eben um unsere Lieblingsformate und hin und wieder mal gesprenkelt so die ein oder andere Silver-Border-Karte mit dazu.
Sehr gut. Also Gameplay herumkommandiert, alles Commander Unlimited und wir, wenn ihr drei lustige Dudes mit einer Knorke-Podcast haben wollt, die eine gute Dynamik haben.
So ist es, so ist okay. es. Vielen Dank, Freddy. Danke für die Einladung.
Danke, danke, dass ihr dabei seid.
Auf jeden Fall. Immer wieder gern. Und ich glaube aber, mit denen lassen wir es direkt ausklingen und hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit bei Spiel und XT.
Auf jeden
und
Fall. Servus. Gerne. Ciao, macht's gut.
Ciao, ciao. Viel Dank. Servus. Okay.